Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallihallo, einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zur heutigen Plattform. Am Mikrofon ist Julius Taubert. Auf der ganzen Welt passieren da tagtäglich Ereignisse, die menschenrechtskonform nicht ganz so in Ordnung sind. Wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Griechenland schaut oder nach Italien, was die Flüchtlinge anbelangt. Oder werfen wir doch einfach mal einen Blick in den Nahen Osten, wo tagtäglich Menschen sterben für einen Bürgerkrieg, der jetzt nun seit Jahren andauert. Wir haben eine Organisation hier heute bei uns im Studio von Radio Free FM, die sich da besonders gut auskennt. Das ist Amnesty International. Wir haben heute die Ortsgruppe in Ulm da. Jetzt begrüße ich erstmal bei uns hier heute Nachmittag im Studio Johanna Maurer und Florian Schmid. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Hallo.
Wir starten mal rein mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Was muss man denn über euch wissen? Was ist wichtig? Seit wann seid ihr bei Amnesty aktiv? Fangen wir doch mal auf der linken Seite an bei Johanna.
Ich bin Johanna, ich bin 17 und ich gehe noch zur Schule. Das heißt, ich war jetzt nie irgendwie in der Hochschulgruppe oder so, sondern immer in der Stadtgruppe von Amnesty dabei. Ich bin, glaube ich, seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren dabei. Und mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Ich mache sehr viel dafür. Und ja, gerade so Menschenrechtsthemen, die ziemlich aktuell sind, interessieren mich.
Wie bist du damals zu Amnesty gekommen?
Oh ja, ich weiß nicht, ob das so eine ehrenhafte Geschichte ist, weiß nicht. Ich habe halt ein Video, dieses Kony-Video damals, wo es um die Kindersoldaten in Afrika ging, im Internet angeschaut. Und dann wollte ich halt gleich aktiv werden und irgendwas gegen allgemein Menschenrechtsverletzungen machen und bin dann halt zu Amnesty mit einer Freundin zusammen.
Und was sind da deine Aufgaben bei Amnesty in Ulm?
Also ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich bearbeite ziemlich viele E-Mails, die mit Informationsständen oder sonstigen Öffentlichkeitsarbeitssachen zu tun haben. Oder ja, ich bin auch als normales Gruppenmitglied tätig und helfe dann mal bei einem Projekt mit oder ja, bin einfach bei der Gruppensitzung dabei.
Und es ist wahrscheinlich schon eine ehrenamtliche Aufgabe, die relativ viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, aber immer nur so viel Zeit, wie man möchte. Also man kann auch mal nicht zur Gruppensitzung gehen, da sagt kein Mensch was. Das ist eigentlich relativ entspannt bei uns.
Und was Amnesty genau ist und was Amnesty in Ulm macht, das stellen wir euch gleich vor. Jetzt wollen wir erstmal noch unseren zweiten Gast vorstellen. Hallo Florian.
Hallo.
Was muss man denn über dich wissen? Was ist wichtig?
Ich bin der Florian, bin mittlerweile Anfang 30 und bin vor einem Dreivierteljahr bei Amnesty International eingestiegen, nachdem ich durch Zufall durch eine Veranstaltung hier in der Volkshochschule darauf aufmerksam gemacht worden bin. Zu Amnesty bin ich gewissermaßen schon früh gekommen durch Interesse, da ich mir ein Buch durchgelesen habe, auf das ich durch Zufall nur gestoßen bin, bezüglich illegalem Waffenhandel, von welchem es immer heißt, von den Waffenfirmen, dass er so gut reguliert sei, aber es sehr wohl Mittel und Wege gibt, auch Waffen, gerade aus Deutschland, auch in Gebiete zu verschicken, von denen es bekannt ist, dass dort Menschenrechtsverletzungen passieren und dieser Handel trotzdem stattfindet. Und ich mir schon damals gedacht habe, es wäre sinnvoll, mehr diesbezüglich zu machen, weswegen ich dann eben letztes Jahr bei Amnesty International eingetreten bin.
Mhm. Was sind da?
Mittlerweile kümmere ich mich da vor allem im Bereich Menschenrechtsbildung, im Bereich für Amnesty International. Und das heißt für mich, dass ich gerade auch Vorträge organisieren und Informationsveranstaltungen, wo wir auch auf Menschen zugehen und eben über ganz allgemein und unvoreingenommen zuerst mal über Menschenrechte im Allgemeinen informieren.
Hast du irgendwelchen beruflichen Bezug zu Amnesty in Ulm oder ist es praktisch sozusagen dein ehrenamtliches Hobby?
Man könnte sagen, es ist mein Hobby und auch mein Interesse, dass ich mich hier für die Menschenrechte einsetze.
Und wie lange bist du schon in Ulm?
In Ulm seit meiner Geburt sogar.
Ah, okay. Das heißt, du kennst dich in Ulm auch schon entsprechend aus und hast auch schon gewusst, dass es in Ulm eine eigene Amnesty-Gruppe gibt.
Das eben erst durch Zufall.
Okay, durch diese Hochschulveranstaltung.
Durch diese Veranstaltung in der Volkshochschule.
Okay, und wie lange möchtest du ungefähr noch aktiv bleiben?
Solange es mir möglich ist.
Also praktisch eine unbegrenzte Aufgabe sozusagen.
So für mich, ja.
Okay, das sind also unsere heutigen Gäste hier in der Plattform und gleich wollen wir loslegen, unter anderem mit den aktuellen Protesten in Brasilien. Die Fußball-WM ist ja gerade am Laufen und die Brasilianer sind einerseits natürlich glücklich, dass sie die WM im eigenen Land haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Probleme, die wegen und auch für wegen die WM gekommen sind. Über diese Probleme wollen wir gleich sprechen hier in der Plattform, heute Nachmittag zu Gast Amnesty International. Mount Kimby mit Home Recording hier an der Plattform zu Gast ist Amnesty International. Und jetzt wollen wir am Anfang mal wissen, was ist denn über Amnesty International wichtig und vor allem, was macht die Gruppe in Ulm? Du, Florian, kannst uns dazu was sagen.
Ja, also Amnesty ist eigentlich nur als Versehen gebildet worden.
Also ganz Amnesty sozusagen.
Komplett Amnesty war eigentlich nur ein großes Versehen, nachdem es nach den Gräueltaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden 1948 von der UN die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Das heißt einfach eine Zusammenstellung von all den Rechten, welche jedem Menschen per Geburt zur Verfügung stehen sollten. Und viele Länder haben sich zwar darüber informiert und fanden das auch ganz nett und schön, aber wirklich dran gehalten haben sich wenige. Und gerade bis zu den 60er Jahren hin waren ja die Militärdiktaturen, sei es in Südamerika, sei es auch in Spanien, Portugal, ziemlich aktiv. Und 1960 war es dann so, dass Peter Benenson, welcher Jurist in Großbritannien war, eben auch von einem Fall gehört hat, wo zwei portugiesische Studenten auf die Freiheit angestoßen haben, was den portugiesischen Machthabern gar nicht gefallen hat, wofür es für diese beiden Studenten 7 Jahre Haft gab. Daraufhin hat Peter Benenson zusammen mit Freunden und Bekannten, welche alle selbst Juristen und Anwälte waren, sich zusammengeschlossen und gemeint, dass man da noch mal was machen müsste, weswegen er einen Artikel im Observer veröffentlicht hat. Und dieser Artikel wurde auch ziemlich weit innerhalb der westlichen Welt übersetzt und verbreitet. Und aus dieser ursprünglichen Idee, dass man auf die Menschen aufmerksam macht, welche aufgrund ihrer Redefreiheit hinter Gittern gebracht wurden, hat sie sich ziemlich schnell verselbstständigt, sodass innerhalb von einem Monat sich schon die ersten eigenen unabhängigen Gruppen gewissermaßen gebildet haben, um auch auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen.
Also sozusagen ein bisschen ein Dominoeffekt.
Und das war nachher Amnesty International, weswegen aus so dieser ursprünglichen Idee nur einem Jahr lang daran zu gedenken, eine dauerhafte Informationsidee wurde.
Und wie verlief die ganze Geschichte in Ulm?
Ja, also also die Leute, die Amnesty in Ulm gegründet haben, sind sogar teilweise noch in der Gruppe. Da wäre zum Beispiel unser Gruppensprecher, der Urs Fichtner, der hat auch die Gruppe mit gegründet. Weil es gibt ja auch in ganz Deutschland viele Stadtgruppen, darunter auch Hochschulgruppen. Und die arbeiten auch alle ganz verschieden. Also sind alle ziemlich individuell. Zum Beispiel in Ulm, was wir da besonders machen, also wir sind in Ulm eine ziemlich aktive Gruppe, muss man sagen. Wir machen zum Beispiel gerade ein Kenia-Projekt. Da sind auch erst Leute aus Kenia zurückgekommen und die arbeiten dort zum Thema Frauenrechte. Dann haben wir ein sehr aktives Team Menschenrechtsbildung, was auch der Florian ja hauptsächlich mitbetreut. Dann die Ulmer Gruppe ist auch noch zuständig für den Materialversand. Da gibt es nicht sehr viele Gruppen in Deutschland, die das machen. Also wir haben lauter Amnesty-Materialien, die wir nach ganz Deutschland verschicken oder auch mal über die Grenzen hinaus.
Was wären das zum Beispiel? Sind das richtige Hilfsgüter oder eher so Flyer oder Infomaterial?
Also, Flyer eher weniger. Wir haben eben so Sachen wie T-Shirts und Tassen, Regenschirme und vielleicht auch eher Bücher. Haben wir auch einige.
Also ihr macht sozusagen die Amnesty-Logistik.
Ja, so könnte man das sagen.
Okay.
Ja, und unsere Gruppe ist auch gerade erst aus der Jahresversammlung in Münster zurückgekommen. Also von der Jahresversammlung von ganz Deutschland, da waren die. Und was wir auch noch machen, ist zum Beispiel so kleinere Infostände in Ulm. Wir haben am Schwermontag oder halt am ganzen Schwerwochenende den Amnesty Bus, also das Amnesty Mobil, das ist ein Doppelsteckerbus zum Thema Folter, also es ist eigentlich eine fahrbare Ausstellung, haben wir am Schwerwochenende in Ulm.
Mhm. Das sind also eure Aktionen momentan.
Ja, genau.
Und ihr habt noch eine Vortragsreihe an der Uni, was hat es denn damit auf sich?
Bei der Vortragsreihe ist es so, dass wir mehrere Redner, die eben gerade auch für Amnesty International arbeiten und auch unter anderem international tätig sind, dass wir dort mehrere Leute eingeladen haben nach Ulm, welche dann eben gerade zu den jeweiligen Fachbereichen dazu referieren können und gewissermaßen aus erster Hand darüber berichten können, wie es in den Menschenrechtsthemen der jeweiligen Bereiche aussieht. Sei es jetzt zum Thema Folter, sei es auch zum Thema von der Therapie nach der Folter, gerade wenn Menschen gefoltert wurden im Ausland, oder unter anderem eben auch gerade zum Thema Waffenhandel, wie er international tätig wird.
Und ihr als Amnesty-Gruppe organisiert praktisch diese Veranstaltungen?
Wir haben diese Veranstaltung organisiert, ja.
Seid ihr auch so richtige Experten auf dem Gebiet Menschenrechte? Habt ihr da irgendwie irgendeine Charta oder so in eurer Amnesty-Verfassung? Oder ist es mehr oder weniger, lebt das Ganze von externen Referenten?
Nee, also dadurch, dass wir uns an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte halten, ist schon so, dass es für uns nachher die zentrale Stelle ist, wonach wir natürlich auch nachher unser Denken gewissermaßen richten. Das heißt also, an was wir auch festhalten, was wir für gut befinden, weniger gut befinden, gerade wenn es eben um internationale kriminelle Handlungen geht, um es mal so zu sagen.
Okay, und inwieweit handelt ihr auch als Amnesty-Gruppe in Ulm und auch Amnesty weltweit? Ihr seid ja sozusagen als Nichtregierungsorganisation zugelassen. Inwieweit könnt ihr aus Ulm Einfluss nehmen?
Anfangen tut es mindestens mal, indem wir Menschen darüber aufmerksam machen. Es fängt damit an.
Also die klassische Öffentlichkeitsarbeit.
Die klassische Öffentlichkeitsarbeit. Dann unter anderem ist es auch so, dass eine ganz klassische Methode auch von Amnesty ist, gerade eben auch auf eine präsente Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen, was sehr viele Länder stört, weil nichts ist unangenehmer, als nach außen hin zwar den Schein eines total politisch korrekten Landes zu haben,
aber dann sickert doch die andere Seite durch.
Und dann sickert eben die andere Seite durch, und das gefällt mir vielen Ländern gar nicht, was auch immer wieder dazu geführt hat, dass sich Länder tatsächlich in ihrem Denken ändern mussten. Also wir hatten auch einen Fall, wo wir als Amnesty International für die Freilassung von politischen Gefangenen eingesetzt haben. Das heißt, wir haben jede Menge Leute zusammengetrommelt, haben mit den Leuten auch nachher eine Informationsveranstaltung veranstaltet und haben das auch in Bildern festgehalten. Und an die Folter, ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, wo es war, war es in Myanmar oder China, weitergeleitet, woraufhin die Resonanz war, welche wir über Umwege mitgekriegt haben, dass die Regierung kann man jetzt nicht sagen, aber die Institution in diesem Gebiet sich sehr, sehr daran gestört hat, dass bis nach Deutschland es durchgedrungen ist, dass da eben diese politischen Gefangenen waren, weswegen sie kurz dann sagen mussten, okay, wenn es international zu solch einem Aufruf führt und selbst in diesem kleinen Ort wie Ulm gleich eine ganze Menschengruppe dazu bringt, dass sie sich zusammenfinden, um dagegen zu protestieren, dann scheint es doch einen sehr, sehr schlechten Eindruck zu machen, weswegen sie die politisch Gefangenen freigelassen haben, beziehungsweise denen sogar einen öffentlichen Prozess zugelassen haben.
Weil sie eben auch Angst vor dem Imageschaden hatten.
Weil sie eben Angst vor dem Image haben, vor dem Schlechten.
Okay, welche Länder sind denn das beispielsweise, die da betroffen sind?
Ganz kritisch, ohne jetzt direkt von konkreten Aktionen zu nennen, ist es doch gerade in China, weil es sind Menschenrechtsmitarbeiter von Amnesty International, das sind insgesamt 80 Mitarbeiter, welche international tätig sind und von Menschenrechtsverletzungen berichten, beziehungsweise auch danach Menschenrechtsverletzungen untersuchen, ausgiebig untersuchen, um eben nicht durch einen unglücklichen Zufall wirklich Kriminelle schützen zu wollen durch Amnesty, ist es so, dass diese Mitarbeiter in jedem Land der Welt zugelassen werden, bis auf China und, soweit ich weiß, Myanmar, wo es keinerlei Einreiseberechtigung für Amnesty International gibt. Okay. Das macht dann schon ein bisschen skeptisch, was da ablaufen mag.
Einen komischen Eindruck sozusagen.
Es macht einen komischen Eindruck.
Mhm. Wir reden gleich weiter hier in der Plattform. Zu Gast sind Johanna Maurer und Florian Schmid von Amnesty International in Ulm. Jetzt hier erstmal ein bisschen Jazz in der Plattform. Tommy Emanuel mit Something's Going On. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM, zu Gast ist Amnesty International, Johanna Maurer und Florian Schmid. Wir haben es am Anfang gesagt, Amnesty International ist auch aktiv in Brasilien, wo die Menschen jetzt gerade demonstrieren. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, worum es geht, aber du kannst uns, Florian, bestimmt noch genauer aufklären, warum sind die Menschen so erbost in Brasilien?
Es geht um deren Alltag, worin sie sich ziemlich, ziemlich eingeschnitten fühlen. Denn gerade für jetzt für die WM ist es so, dass es etliche Zwangsräumungen für den Bau von Straßen, Stadien und neuen Apartments und auch Shoppingcenter für Besserverdienende gebaut wurden. Und bei diesen Zwangsräumungen wurden nur in den seltensten Fällen irgendwelche internationalen Normen eingehalten. Das heißt, es ist völlig normal, dass in der Früh der Bulldozer vor der Tür steht, es klopft noch jemand an die Baracke und es heißt, jo, raus, der Bulldozer fährt schon mal los. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Videos von Fällen noch gerade zur Olympiade in China, wo hinten der Bulldozer kommt und das Haus schon zusammenschiebt, während die Bewohner des Hauses gerade noch aus dem Haus kriechen, weil ihnen keinerlei Zeit gelassen wird. Und wenn man sich die Kosten anschaut, in Deutschland für die WMs in Deutschland 3 Milliarden, Südafrika 4 Milliarden, jetzt in Brasilien 8,5 Milliarden, von denen allein 3 Milliarden in die Stadien gehen, und sich anschaut, dass voraussichtlich direkt 4 Milliarden Euro für die FIFA, steuerfrei landen werden, dann fragt man sich schon, wohin mit dem, warum das ganze Geld?
Wo ist da vor allem die Verhältnismäßigkeit?
Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Weil diese Demonstranten wird es ja nicht mal besonders stören, dass die WM stattfindet. Es sind viele, viele Fußballbegeisterte unter den Demonstranten. Aber die Demonstranten haben viel eher den Wunsch, dass auf deren Rechte Rücksicht genommen wird. Dadurch, dass es viel Geld jetzt für diese WM ausgegeben wird, wogegen es bekannt ist, dass für die Schulen und Krankenhäuser nur sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung steht, mit Ausnahmen für die Besserverdienenden, welche sich aufgrund von ihrem finanziellen Polster nachher Privatschulen leisten können oder auch durch deren private Krankenversicherung bessere Krankenhausaufenthalte. Aber der normale durchschnittliche Bürger hat dies alles nicht. Des Weiteren, der Nahverkehr in Brasilien ist täglich am Zusammenbrechen. Es gibt überfüllte Busse, lange Wartezeiten, nur noch viel längere Fahrzeiten zur Arbeit. Das heißt, der tägliche Verkehrskollaps ist Standard. Und es will keiner was machen. Das Recht und die Entscheidung aller Regierungen sowie die Legislative und Judikative zu beeinflussen, würden auch mal gern die einfachen Menschen mehr Einfluss drauf nehmen können. Und des Weiteren herrscht auch in Brasilien eine unglaubliche Korruption. Die Präsidentin Dilma Rousseff entließ allein in ihrem ersten Amtsjahr 7 Bundesminister, 6 davon wegen Korruption. Und es gibt intensivste Verflechtung zwischen den Baufirmen und der Politik. Abgeordnete, die Flugbereitschaft der Luftwaffe kostenlos nutzen, nur um mit ihrer Familie während dem Confederation Cup ein Spiel anzusehen. Und dagegen gehen die Menschen auf die Straße.
Einfach diese Ungleichheit.
Und da ist jetzt das Problem, dass die Demonstranten vorzugsweise friedlich rausgehen wollen auf die Straße, um darauf aufmerksam zu machen, auch internationale Aufmerksamkeit zu kriegen. Das große Problem ist aber, dass rechte Schlägertrupps unglaublich gern mitmarschieren und Gewerkschafter und Linke mit angreifen und dazu Zivilpolizisten versuchen, Demonstranten illegal Wurfgeschosse in den Rucksack zu schmuggeln, was auch in der Türkei schon damals bei den Protesten der Fall war, worauf wir später noch zurückkommen werden. Und als Reaktion der Polizei, gerade nach dem Juli 2013, ist so, dass es schon fast zum Alltag geworden ist, dass die Tränengasbomben, Schockgranaten mitten in Wohnvierteln oder auch teilweise in Restaurants und Geschäften zünden. Es gibt Gummikugel, Streufeuer, es tägliche Pferde- und Schlagstockeinsatz und mindestens 13 Menschen sind bei einer Zählung des unabhängigen Medienzentrums Rio zufolge während der Proteste an den Folgen von Tränengas oder auf der Flucht vor Polizeigewalt gestorben. Zahlreiche wurden verletzt, vor allem durch Gummigeschosse. 4 Tage nach den Massenprotesten erschoss die Sondereinheit der Polizei BOPE im Favela-Prozess Mare als Reaktion auf eine Raubserie in einer Nacht 10 Menschen. Das Massaker fand außerhalb der Favela kaum Beachtung. Zu normal ist es, dass die Polizei dort nicht mit Gummi, sondern mit Blei schießt. Die Gewalt durchsetzt den öffentlichen Raum und führt zu permanenten Spannungen. Fälle von Selbstjustiz, vor allem gegen Armutskriminellen, häufen sich. Unlängst wurde ein schwarzer Junge, der ein Handy geklaut hat, auf offener Straße nackt mit einem Fahrradschloss in den Hals an einen Laternenpfahl gekettet. Und je öfter diese radikalen Gruppen eben nachher das Protestbild bestimmen, desto weniger wird darauf eingegangen, dass die Polizei, dass das Polizeiverhalten auch problematisiert wird. Somit heißt es einfach nur, dass die Demonstranten alles Vandalen seien. So, und es entspricht eben ziemlich auch nachher dem Eindruck, dass auch alle Freiwilligbewohner nachher Drogenkriminelle seien, was nicht der Fall ist. Aber dieses Bild der Öffentlichkeit, das da gezeigt wird, dass es nur radikale Demonstranten gibt, ist nur ein kleiner Anteil. Dagegen die Arbeit der Polizei, da ist etwas, wo meiner Meinung nach auch viel mehr Augenmerk drauf geworfen werden müsste.
Das ist irgendwie dann schon verrückt, wenn man sich überlegt, parallel ein paar tausend Meter oder ein paar hundert Meter neben diesen wirklich wahnwitzigen Demonstrationen finden dann Fußballspiele statt, die dann als friedlich und fair verkauft werden. Ja. Und im Prinzip hat man das Gefühl, dass ein Großteil der Bevölkerung die WM gar nicht haben will.
Sie wollen die WM haben, nur eben ganz gerne auch weniger Korruption und dass die Gelder, die da geflossen sind, auch öffentlich bekannt gemacht werden, weil es eben auch bekannt ist, dass viel Geld zugunsten dem Bau der Stadien geflossen ist, das aber als Schmiergelder nachher weitergeflossen sind. Allein mit diesen Schmiergeldern hätte man vielen Menschen helfen können.
Also du sagst praktisch, dass der Großteil der brasilianischen Bevölkerung tatsächlich pro Fußball-WM ist.
Sicher. Brasilianer lieben Fußball. Das ist nicht das Problem. Es sind die Verhältnisse, unter denen diese Fußball-WM abgehalten wird.
Und natürlich auch das Geld, wofür diese WM ausgegeben worden ist.
Ich glaube, nur mit dem Geld hätten die Brasilianer auch nicht das Problem. Solange sie auch nachher was davon hätten, weil es ist jetzt schon bekannt, dass viele Stadien nachher ungenutzt sein werden.
So wie es in Südafrika der Fall ist.
So wie es auch in Südafrika der Fall ist. Und sich eben deswegen auch viele Brasilianer wünschen würden, dass das Geld, das jetzt gewissermaßen nachher ungenutzt in den Stadien gebunden liegt, dass das auch nachher für eine bessere schulische Ausbildung oder eben auch gerade im Gesundheitssystem hätte ausgegeben werden können.
Und wenn man sich vorstellt, in Südafrika, in Johannesburg, das Soccer Stadium, das wird ab und zu genutzt für Fußballspiele und die Zuschauer, die kann man im Prinzip an zwei Händen abzählen, die unteren Ränge sind besetzt, im Prinzip die große Arena ist leer. Weil zum einen kaum jemand das Geld hat, in dieses Stadion zu gehen. Und natürlich, die Euphorie ist schnell verflogen, wenn die WM wieder weg ist. Und in Brasilien wird das wahrscheinlich auch nicht groß anders sein.
Wäre natürlich schade, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Und wie ist es allgemein in Brasilien? Wie ist die Stimmung da? Ihr habt ja auch Beobachter von Amnesty dort.
Die Stimmung an sich ist äußerst euphorisch bezüglich dem Fußball, aber die Proteste und auch der Wunsch der Brasilianer, um eben gerade auf diese Missstände aufmerksam zu machen, ist ungebrochen. Aber gerade jetzt mit der WM im Hintergrund ist natürlich schwer, die Medien dazu zu bewegen, nicht nur von den Fußballspielen zu berichten, sondern eben auch von den Wünschen der Brasilianer, die da herrschen.
Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wenn man im Fernsehen die WM guckt, gibt es ja diese Live-Kommentatoren oder Live-Berichte von den ganzen Spielen. Die finden dann statt von einer schönen großen Terrasse mit Blick aufs blaue Meer, sozusagen in Rio de Janeiro, auf den schönen Strand runter. Sieht alles so schön aus und zwei Straßenzüge weiter ist die Welt eine ganz andere.
Ja.
Was tut ihr mit Amnesty dagegen? Was sind eure Aktionen sozusagen?
Im ersten Schritt sicherlich gerade eben darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese korrupten Verstrickungen vorhanden sind. Und natürlich ist auch der Wunsch von Amnesty, dass diese Seilschaften aufgelöst werden. Plus dazu, dass natürlich auch Amnesty sich weiterhin dafür einsetzt, das Bildungssystem in Brasilien zu verbessern, auch den Menschen in den Favelas bessere Chancen zu geben. Es ist auch, wie überall anders auch sonst, ein sehr, sehr geringer Anteil derer, welche wirklich kriminell sind und gezwungen sind, in diesen Favelas zu leben. Der Großteil der Menschen lebt dort aufgrund von Armut, aufgrund von Schicksalsschlägen.
Aber und vor allem aufgrund der hohen Mieten, weil sie sich die anderen Wohnungen, die schöneren Wohnungen sozusagen nicht mehr leisten können.
Dazu noch. Aber nichts würden sie sich natürlich mehr wünschen, als ein gerechtes System, in dem jeder die Möglichkeit hat, eine entsprechende Schulausbildung zu kriegen, um auch früher oder später aus der Favela rauszukommen. Und im Falle von Krankheit natürlich auch ein entsprechendes Gesundheitssystem, um nachher auch wirklich in Zeiten der Not Menschen behandeln zu können.
Diese Proteste haben also Brasilien vor der WM und jetzt auch während der WM erschüttert. In der Türkei gibt es auch ganz viele Proteste. Warum die Menschen in der Türkei auf die Straße gehen, darüber wollen wir gleich reden. Healing Sheep mit Into the Diamond Sun hier in der Plattform bei Radio Free FM zu Gast, Amnesty International, Johanna Maurer und Florian Schmid. Wir haben jetzt gerade eben über die Proteste in Brasilien gesprochen und genauso starke Proteste gibt es, beziehungsweise der Großteil ist schon vorbei, gab es in der Türkei. Johanna, was war denn der Grund für diese Proteste?
Also der Grund war ja, dass die Leute einfach mit der Regierung nicht einverstanden waren und von der Seite der Regierung aus solche Meinungsbilder aber eindeutig unterdrückt wurden. Das hat man jetzt im Nachhinein auch noch mitgekriegt, dass zum Beispiel Twitter verboten wurde, beziehungsweise versucht wurde, es zu verbieten und so weiter. Und Anlass war ja zum Beispiel das war ja dieser Umbau oder dieser Niederriss von dem Gezi-Park oder wie er hieß, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das wollen wir nicht, Leute. Und wo es dann eben zur Auseinandersetzung kam.
Waren diese Auseinandersetzungen genauso heftig wie in Brasilien?
Also in der Türkei war es ja so, dass auch die Demonstranten hauptsächlich friedlich demonstriert haben. Und es dann eben zu sehr viel Polizeigewalt gekommen ist, wo dann eben die Wasserwerfer viel zu extrem eingesetzt wurden oder einfach exzessiv Tränengas eingesetzt wurde, sodass die Leute noch 3 Blöcke weiter ihre Fenster schließen mussten und so weiter. Und dass einige Leute mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, weil sie irgendwelche Gaskartuschen oder sowas an den Kopf bekommen hatten.
Weißt du, wie die Lage jetzt momentan dort ist?
Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Lage dort ist, weil ich mich jetzt dazu speziell nicht erkundigt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch unruhig ist, dass die Leute immer noch versuchen, gegen den Ministerpräsidenten und die ganze Regierung drumherum zu wettern. Viele Leute sind nicht damit einverstanden, viele trauen sich jetzt auch zu reden, aber einige haben auch die Hoffnung nach Veränderung aufgegeben.
Jetzt sind ja demnächst Wahlen in der Türkei. Glaubst du, dass es da irgendwelche Veränderungen geben wird?
Ich weiß es nicht, weil in der letzten Wahl haben ja 45% dann doch noch diese, ich weiß gar nicht, wie heißt die Partei, AKP gewählt, was eigentlich krass ist, nachdem es so heftige Auseinandersetzungen gab. Man möchte meinen, die wählen dann doch ein bisschen anders und nicht fast zur Hälfte wieder ihr altes Zeug praktisch. Ja, und auch viele Studenten sind da auch dabei, die jetzt, denke ich oder hoffe ich, auch mal die Initiative ergreifen könnten. Also gerade weil ja auch vor einem Jahr jetzt der Ali Ismail Kornmaz oder so gestorben ist. Also der wurde durch Polizeigewalt ins Krankenhaus geprügelt und ist dort dann verstorben, und das hat einfach eine riesige Solidaritätswelle losgetreten.
Das sind immer so ein bisschen die Schlüsselmomente, die solche Riesenproteste lostreten. Man muss sich das vorstellen, bei der Revolution im Nahen Osten bzw. in Nordafrika war es ja auch so, dass sich ein Brotverkäufer verbrannt hat, weil er die Preise nicht mehr zahlen konnte. Daraufhin sind die Menschen auf die Straße gegangen, und in der Türkei war es eben jener Junge namens Ali.
Ja, genau. Das war 19-jähriger Lehramtsstudent aus einer Universitätsstadt, die heißt Eskişehir oder so. Ich kann es leider nicht aussprechen, man verzeihe es mir. Der hat eben infolge dieser Proteste im Sommer 2013 mit demonstriert, und sowie auch 2 Millionen andere Menschen in der Türkei damals. Ali wurde dann, oder er flüchtete dann, weil es eben zu Ausschreitungen kam zwischen Polizei und Demonstranten. Und er wurde verfolgt, und dann stellten sich ihm plötzlich in der Seitengasse 6 Männer in den Weg. 3 davon waren Polizisten, und die prügelten immer weiter auf ihn ein. Und er war schon am Boden und sie schlugen weiter. Freunde von ihm fanden ihn dann und haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Der musste dann aber vom Krankenhaus aus dann nochmal zur Polizei und dort eine Aussage machen, weil alle Menschen, die in der Türkei ins Krankenhaus kommen, erstmal vor der Polizei eine Aussage machen müssen, was passiert ist. Dazu sage ich nachher auch noch kurz was. Genau, und der Ali ist dann eben, weil er das nicht durchgehalten hat, ins Koma gefallen und einen Monat später gestorben. Und diese Nachricht hat sich dann eben ganz schnell im Internet verbreitet. Und sehr viele Menschen haben das mitbekommen, durchs Internet eben. Und es gab dann daraufhin einfach sehr viele Menschen, die sich solidarisiert haben mit diesem Ganzen. Es sind dann allein rund 3000 Menschen haben sich dann eben vor dem Krankenhaus versammelt. Und es ist auch noch so, dass die Familie von dem Ali, der gestorben ist, dass die eben auch heute noch mit Briefen überhäuft werden und dass sie von Fremden jeden Tag besucht werden, die ihr Beileid ausdrücken und sich darüber empören, wie schrecklich das ist. Die Familie tut auch alles dafür, um eben einen Prozess voranzutreiben. Und der Prozess hat jetzt auch stattgefunden, im Frühjahr 2014 also. Und da standen dann eben acht Männer vor Gericht, die dessen eben beschuldigt wurden, dass sie den Ali damals tot geprügelt haben. Es war halt auch so, dass zwischenzeitlich dann die Videos von der Überwachungskamera, die das Ganze gefilmt hat, die sind auch verschwunden, ganz mysteriöserweise. Mhm. Und die sind jetzt aber dadurch, dass so viele Menschen davon mitbekommen haben, wieder aufgetaucht, die Videos. Und es haben sich auch einige Zeugen gemeldet, weil es wurden auch, da wurde auch im Internet zahlreich dazu aufgerufen, dass Zeugen sich bitte sofort melden. Und jetzt ist es so, dass eben diese acht Männer vor Gericht standen und das Gericht deswegen auch dazu gezwungen war, den Fall konkreter und auch massiver zu bearbeiten. Es wurde nämlich auch schon in der Türkei von Fällen berichtet, wo die Richter und Anwälte im Saal eingeschlafen sind und einfach gesagt haben, nö, ist nicht so wichtig. Und jetzt ist es eben so, dass durch diesen ganzen Druck eben doch was bewegt wird und jetzt das Urteil von den Männern erwartet wird, was jetzt die erwartet.
Also wirklich Fälle, wo man beim Zuhören eigentlich im Prinzip die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln müsste. Jetzt gibt es einen Fall, den stellt uns gleich der Florian vor. Der sagt nämlich, Briefe schreiben hat Konsequenzen. Was sind denn das für Briefe und vor allem, wie kann man mit Briefen solche Sachen wie in der Türkei, solche Proteste, vor allem auch solche verschleppten Prozesse oder auch Proteste in Brasilien beeinflussen?
Mit den Briefen ist es allein schon so, dass man den Regierungen zeigt, dass man gerade im Ausland, was ja dann auch bedeutet, dass man sehr, sehr weit weg ist von diesem Fall und den ja ich eigentlich auch gar nicht persönlich konkret betrifft, dass man sich doch die Mühe macht, sich hinsetzt und so einen Brief verfasst, um ihn eben nachher an die Regierung oder Regierung zu schreiben. Alleine auch, um den Regierungen zu signalisieren, dass deren Handeln nicht ungesehen stattfindet, sondern sehr wohl Aufmerksamkeit erzeugt, wie eben auch schon vorher gesagt, dass die Regierung eben dieses saubere Image ganz gerne weiter nutzen würden, aber es danach ja nicht mehr können, denn je mehr Leute Briefe schreiben, desto eher ist es ja auch offensichtlich, dass diese Taten entsprechend für Resonanz gesorgt haben, auch im Ausland. Und damit die Leute dazu gebracht haben, dass sie eben aktiv werden und sich dazu auch informiert haben.
Das heißt, man muss kein hochrangiger Diplomat sein, um sich da einzumischen.
Man muss kein hochrangiger Diplomat sein. Allein schon dadurch, dass mehr Leute Bescheid wissen und sich auch daran stören, was passiert, ist es ja schon ein erster Schritt, dass solche, ich nenne es mal Gräueltaten im Allgemeinen, nicht weitergehen mögen. Gut, Gräueltaten müssen es ja nicht immer gleich sein, aber es fängt ja schon an mit Folter. Mhm. Folter, die alltäglich stattfindet, weltweit. Und wenn man da schon aktiv wird und sich klar dagegen ausspricht und nicht weiter tätig wird, das ist ja schon der erste Stein, welche dazu führt, dass langfristig solche Folter unterbunden wird, weil möglichst immer mehr Menschen sich daran stören mögen. Und gerade an einem Fall, welchen ich etwas genauer verfolgt habe, oder besser gesagt nochmals mit aufgearbeitet habe, war das eben in Rio, gerade Anfang der 60er Jahre, wo also die Amnesty sich bilden war. Auch ein damals noch junger Student, Soziologie, Ökonomie, sich in Brasilien mit beiden Protesten beteiligt hat und prompt angeschossen und festgenommen wurde, aber als junger Mitläufer wieder freigelassen wurde. Und es war dann so, dass dieser damals noch Student, später promovierte Dr. Luis Ramayo, nach Deutschland geflohen ist aufgrund der Zustände und hier in Deutschland weiter die Menschen informiert hat über diese Zustände und zu seinem Glück an eine frisch gegründete Amnesty-Gruppe geraten ist, über welche er eben dieses Wissen, das er ja direkt weitergeben konnte, an Amnesty vermitteln konnte und Amnesty wiederum mit Aktionen gestartet hat. Amnesty hat daraufhin auch damals eine Postkartenaktion gestartet. Das heißt, es wurden von Amnesty organisiert, Postkarten an die Abgeordneten im brasilianischen Parlament zu schreiben. Und es war so, dass diese Luiz Aramayo noch Kontakte hatte an die Regierung von Brasilien, weil dort ein Freund von ihm angestellt war. Und dieser Freund erzählte, wie sehr sie das Militärs über die Postkartenaktion von Amnesty geärgert haben. Die Justizminister habe getobt und versucht, diese Aktion zu unterbinden, was ihm natürlich nicht gelang. Und in Deutschland wurde daraufhin unter anderem mit der Unterstützung von Amnesty 1972 ein Brasilien-Tribunal aufgelegt.
Also ganz schön viele Aktionen, die durch solche im ersten Moment harmlose Postkarten hervorgerufen worden sind.
Amnesty hat sich von Anfang an auf die Charta geschrieben, nirgends aggressiv tätig zu werden, weil wir uns dessen bewusst sind, dass jegliche Gewalt gegenüber Einzelnen nur wieder zu Gegengewalt führen würde und damit zu einer Verhärtung der Fronten. Amnesty dagegen setzt sich viel mehr für eine Deeskalation ein und auch langfristig die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und nicht weitere Unschuldige mit zu verletzen.
Das ist es halt auch, was Petitionslisten zum Beispiel und so mahnende Briefe ganz erfolgreich macht, weil wir ja oft Unterschriften sammeln für irgendwelche Fälle. Das ist eben kein aggressives Vorgehen, sondern da kann man dann wirklich sachlich sehen, wow, so viele Menschen setzen sich dafür ein, dass der Mensch freigelassen wird. Und das schickt man dann natürlich auch an die entsprechende Landeszentrale oder wo auch immer der Mensch gerade hockt, dass eben was passiert.
Die Regierungen sind also erpicht, sozusagen ihr gutes Image zu behalten. Sie tun es aber teilweise trotzdem nicht, indem sie nämlich Ärzte bei Demonstrationen wissentlich behindern. Johanna, was hat es denn damit auf sich? Werden Ärzte tatsächlich von ihrer Tätigkeit abgehalten, um den Menschen zu helfen?
Also da möchte ich jetzt wieder das an der Türkei erzählen, weil da gab es ja, wie gesagt, eben 2013 diese Proteste und da gab es eben natürlich auch Ärzte in der Nähe, die dann Leute, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind, was ja nicht gerade wenige waren, wollten die behandeln. Jetzt gab es halt das Problem, dass eben die Krankenhäuser entweder gerade zu viele Leute drin waren oder dass eben gerade wenn die Leute in die Krankenhäuser sind, mussten die erstmal eine Polizeiaussage machen. Das war ja auch ein Mitgrund, warum dann dieser Ali nicht überlebt hat, von dem ich vorher gesprochen hatte. Also das heißt, bei diesem Protest war es dann in einer Moschee so, dass der Imam von der Moschee gesagt hat, er hat es ausdrücklich erlaubt, dass die Demonstrierenden, die eben vor den Polizeiübergriffen geflüchtet sind, dass die bei ihm in der Moschee Zuflucht finden können. Das hat der Imam erlaubt. Dann sind eben zwei Ärzte in die Moschee rein und haben dort Leute behandelt, weil die eben schwer verletzt waren, teilweise am Kopf durch Gaskartuschen oder eben durch zu viel Tränengas sich nicht wohlgefühlt haben. Und die zwei Ärzte behandelten die Demonstrierenden oder ehemalige Demonstrierenden eben zwei Nächte lang in der Moschee und das führte zu einem Prozess gegen diese Ärzte und denen drohen jetzt bis zu 6 Jahre Haft und das nur, weil sie der Entwürdigung eines Gotteshauses angeklagt werden und weil sie Provokation religiöser Mitbürger und Ruhestörungen angeblich betrieben haben, nur weil sie ihren Job machten eigentlich. Sie haben nur die Leute behandelt und es ist halt noch so, dass zu der Zeit der türkische Gesundheitsminister ein Verbot ausgesprochen hat, dass der gesagt hat, ja, liebe Ärzte, ihr dürft eure Patienten nur in den Krankenhäusern behandeln und sonst nirgendwo. Und gegen dieses Verbot haben eben die zwei Ärzte auch sozusagen verstoßen, weil sie ja die Leute in der Moschee behandelten, damit jedoch denen teilweise sogar das Leben retteten und den Hippokratischen Eid vor allen Dingen einhielten, allen Leuten zu helfen, denen sie helfen können. Und da haben sich auch einige Leute, zum Beispiel von der Ärztekammer in der Türkei, negativ deswegen ausgesprochen. Die haben gesagt, so eine Regel, so ein Verbot, auch wenn das Verbot vom Gesundheitsminister kommt, das halten wir nicht ein, solange wir die Leute behandeln können. Und sei es in der Moschee, sei es irgendwo, dann gehen wir doch nicht extra ins Krankenhaus, um denen zu helfen.
Es lief also einiges verkehrt in der Türkei und auch in Italien, was die Flüchtlinge anbelangt, läuft einiges nicht ganz so richtig. Was da falsch läuft und vor allem welche Probleme dort auf Amnesty und vor allem auf die gesamte Weltgemeinschaft warten, das ihr gleich in der Plattform. Radio Free FM ist hier die Plattform. Gerade eben habt ihr gehört von Orova Simon, Somebody Who. Und wir haben gerade geredet über die Proteste in Brasilien und auch in der Türkei. Wenn wir nicht aufpassen, beziehungsweise wenn die Weltgemeinschaft nicht aufpasst, kann das Ganze demnächst in Italien passieren. Denn auch dort haben wir eine ganz große Problematik, und zwar was die Flüchtlinge anbelangt. Es hat zum einen mit der Geografie zu tun. Die meisten Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten beziehungsweise von Nordafrika kommen, beziehungsweise mit irgendwelchen Nussschalen, kann man sagen, Mittelmeer überqueren, landen gewissermaßen praktisch fast schon unabsichtlich in Italien. Und Italien muss jetzt, beziehungsweise die Insel Lampedusa, muss jetzt mal gucken, wie sie mit dieser Problematik fertig wird. Florian, wie ist es? Was unternimmt die italienische Regierung, dass das Ganze ein bisschen anders wird, beziehungsweise dass die Flüchtlingslager auch nicht überlaufen?
Dass die Flüchtlingslage nicht überläuft, ist ja, es gibt tatsächlich Fälle, wo Einzelne entsprechende Entscheidungen getroffen haben, wo, nennen wir es mal sehr radikal, die Anzahl der Flüchtlinge klein gehalten wird. Es gibt einen Fall dokumentiert, wo so war, dass eben 72 Flüchtlinge dicht gedrängt auf einem 7 Meter langen Kahn versucht haben, die Überfahrt zu wagen rüber nach Europa. Italien ist in dem Fall halt nur das Land, welches am südlichsten Rand von Europa liegt, und dabei in Seenot gerieten. Was daraufhin passiert ist, ist, dass nur ein Helikopter oberhalb von dem Kahn sich hingeflogen ist, ein paar Nahrungsmittel abgeworfen hat und danach wieder weitergeflogen ist. Obwohl es absehbar war, dass dieser Kahn in Seenot gerät, geschehen ist danach nichts mehr. Und über dieses Beobachten aber nichts machen, scheint sich dies fortzusetzen. Es ist so, dass jetzt schon ein Drohnenprogramm geplant ist, für welches europaweit 48 Millionen Euro ausgegeben wird, wo das oberste Ziel zu sein scheint, dass nur herausgefunden wird, wo Flüchtlinge gerade auf dem Meer sich befinden, um entsprechende Anweisungen an andere Schiffe geben zu können, dieses Gebiet zu meiden, um nachher auch dort nicht helfen zu müssen. Und viel besser ist aber auch nicht, wenn dann die Flüchtlinge angekommen sind. Also gerade bei der griechischen Grenzpolizei ist es bekannt, dass die bei ihren sogenannten Pushbacks ziemlich viel Gewalt und Waffeneinsatz verwenden. Das heißt, es sei völlig normal, dass Polizisten und auch maskierte Sondereinsatzkommandos Flüchtlinge zwingen, sich nackt auszuziehen, diese mit Schlägen, Tritten und Waffengewalt bedrohen und auch deren Pässe wegwerfen, auf dass diese Flüchtlinge sich gar nicht mehr weiter bewegen können, international. Und da sind schon Fälle dabei, wo wir als Amnesty International sagen, da muss sich was ändern, weil das ist menschenentwürdigend. Wenn es nicht sogar teilweise so ist, wo ganz klar Tote in Kauf genommen werden.
Du hast vorhin von KZ-ähnlichen Zuständen gesprochen.
Ja, es gibt tatsächlich Flüchtlingslager, welche schon fast als eigene Parallelgesellschaft laufen. Dadurch, dass sich die, nennen wir es mal Sicherheitskräfte, sei es Polizei, sei es auch Militär, gar nicht in diese Flüchtlings, in diese Gebiete, welche für die Flüchtlinge dort gedacht sind, diese Auffanglager, gar nicht hineintrauen. Und innerhalb dieser Lager ist so, dass weder medizinische Versorgung existiert, noch sanitäre Versorgung. Es gilt mehr oder weniger das Faustrecht, welches gerade eben diesen KZs, wie sie auch schon in Südamerika üblich waren, sehr ähnlich sieht. Dadurch, dass hierbei eben Menschen sich selbst überlassen werden, ohne dass ihnen Hilfe zugestanden wird.
Also wirklich menschenunwürdige Zustände, die es überall praktisch auf der Welt gibt, sei es in Brasilien, sei es in der Türkei oder sei es, wie gerade eben gehört, in Griechenland und auf Lampedusa, was zu Italien gehört. Wichtig und umso wichtiger ist es, dass sich Menschen engagieren, auch von anderen Ländern. Das tut ihr von Amnesty International in Ulm. Wer jetzt Lust bekommen hat, euch zu unterstützen und sich auch zu engagieren, wo kann man euch denn treffen?
Also wir haben unser Büro in der Enzingerstraße 21 in Ulm. Das ist beim Karlsplatz und wir treffen uns jeden Montag um 20 Uhr. Da kann auch jeder dazukommen, der einfach mal Lust hat, dazuzuhören. Und ansonsten kann man sich auch noch informieren. Wir machen gerade eine Vortragsreihe an der Universität Ulm. Das ist immer mittwochs um 19 Uhr im Hörsaal N24-H11.
Und das heißt direkt unter der Zahnklinik?
Ja, und diesen Mittwoch zum Thema Folter, Angriff auf die Menschenwürde von unserem Gruppensprecher.
Das sind also die Aktionen, die ihr plant. An dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr heute Nachmittag bei uns im Studio wart. Und wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei euren Tätigkeiten und euren Aktionen.
Vielen Dank, dass wir sein durften.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.